SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Spanien ist zum zweiten Mal Fußball-Weltmeister. Das Team hat sich im WM-Finale in East Rutherford mit 1:0 nach Verlängerung gegen Titelverteidiger Argentinien durchgesetzt. Aus dem ARD-WM-Team Henrik Lückhoff.
Es war ein einseitiges Finale. Spanien dominierte von Beginn an, vergab aber gerade in der zweiten Hälfte beste Chancen. So ging es in die Verlängerung, für Argentinien aber nur noch zu zehnt. Enzo Fernandes sah gelb-rot. In der 106. Minute erlöste dann Ferran Torres die Spanier mit dem 1:0 Siegtreffer. So jubelt Spanien über den hochverdienten zweiten WM-Titel. US-Präsident Donald Trump überreichte den goldenen Pokal. Für die Argentinier um Lionel Messi, der nach dem Finale weinte, ist der Traum von der Titelverteidigung ausgeträumt. In der Halbzeitshow traten unter anderem Shakira, Madonna, Justin Bieber und Coldplay auf.
Die spanische Mannschaft ist nach Ansicht von Fußballexperten auch verdient neuer Weltmeister geworden. Der ehemalige Fußballnationalspieler und Weltmeister Christoph Kramer bedauerte im ZDF die seiner Meinung nach unnötige Härte des argentinischen Spiels.
Bitte an Argentinien kein Vorbild nehmen. Ich mag Härte, ich mag Schärfe, ich mag Gruppendynamik und ich mag, wenn sich so eine Gruppe auch so ein bisschen mit vielleicht sogar unfairen Mitteln wehrt. Aber Argentinien über diese Weltmeisterschaft, das war ein bisschen drüber. Das muss man ganz klar sagen und deswegen freue ich mich sehr, dass Spanien dann auch heute sehr verdient gewonnen hat.
Auch nach Ansicht des langjährigen Bundesliga-Trainers Christian Streich ist die spanische Mannschaft zu Recht neuer Weltmeister.
Spanien war besser als Argentinien. Argentinien hat sich die Zähne ausgebissen am Gegenpressing von den Spaniern. Sie waren die beste Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft. Aber da sieht man halt, wie wichtig Ausbildung ist. Und die Spanier sind die Besten in der Ausbildung. Sie haben die besten Trainer in der Ausbildung und das kommt dann raus.
Aktuell ist das spanische Team auch Europameister und auch die spanischen Frauen sind derzeit Fußball-Weltmeisterinnen. Im Nahen Osten geht der Schlagabtausch zwischen den USA und dem Iran weiter. Die USA hatten Schiffe in der Straße von Hormus zuletzt empfohlen, eine andere Route durch die Meerenge zu nehmen. Um zu demonstrieren, dass auch diese nicht vor Angriffen schützt, schossen die iranischen Revolutionsgarden daraufhin zwei Tanker manövrierunfähig. Zuvor hatten die USA die 9. Nacht in Folge Ziele im Iran angegriffen. Immer mehr Wehrdienstverweigerer widerrufen laut einem Medienbericht ihre Entscheidung. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet das und beruft sich auf Zahlen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Demnach sind in den ersten 6 Monaten dieses Jahres bereits über 400 Widerrufe eingegangen. Hochgerechnet aufs Gesamtjahr bedeutet das einen Rekord. Zuletzt hatte das Bundesamt bekannt gegeben, dass im Zuge der möglichen Wiedereinsetzung der Wehrpflicht die Zahl der Wehrdienstverweigerer stark zugenommen habe. Ursache Nummer 1 für Krankschreibungen im Job sind in Deutschland inzwischen psychische Erkrankungen. Das zeigt eine Auswertung der Krankenkasse DAK Gesundheit. Demnach haben entsprechende Fälle im ersten Halbjahr dieses Jahres im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 9% zugenommen. Atemwegserkrankungen nehmen dagegen um mehr als 20% ab. Kinder und Jugendliche aus Familien mit Grundsicherung nutzen nur selten den staatlichen Zuschuss für die Freizeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Rheinland-Pfalz liegt demnach bundesweit ganz hinten. Nur etwa 9% der anspruchsberechtigten 6- bis unter 15-Jährigen erhalten hier den monatlichen Betrag von 15 Euro für Sport- und Kulturangebote. Julia Thies.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Zu komplizierte Formulare, um das Geld zu beantragen, fehlende Informationen über das Angebot und zu viele Pflichten für die Familien, den Anspruch nachzuweisen. Die Autorinnen der Studie fordern deswegen, dass es einfacher werden muss, die Unterstützung zu beantragen. Außerdem sollen Verwaltungen Familien besser informieren und der Teilhabebetrag müsse angepasst werden. 15 Euro pro Monat seien zu wenig, um reale Freizeitkosten abzudecken.
In Südfrankreich sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Das heftigste Feuer wütet im Gebiet von Tarado im Departement Var. Dort sind nach Behördenangaben mehr als 600 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Flammen haben schon mehrere Häuser zerstört. Die Behörden brachten aus 2 Orten insgesamt rund 150 Menschen in Sicherheit. Auch im Norden der Insel Korsika gibt es weiterhin 2 Brände. Sie waren vor gut einer Woche durch Blitzeinschläge ausgelöst worden. Für tausende Pendler im Großraum Stuttgart wird der tägliche Weg in die Innenstadt in den kommenden 8 Wochen wieder etwas beschwerlicher. Seit heute Nacht fahren keine S-Bahnen mehr auf der Stammstrecke in der Stuttgarter Innenstadt. Kerstin Rudert mit Einzelheiten.
Der Grund sind weitere Bauarbeiten rund um den sogenannten digitalen Knoten für Stuttgart 21, also zur Digitalisierung des Bahnverkehrs. Am Hauptbahnhof starten und enden deswegen alle S-Bahnen oberirdisch. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen dem Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen werde eingerichtet. Die Busse sollen den Angaben nach im 10-Minuten-Takt fahren, in der Hauptverkehrszeit im 5-Minuten-Takt. Regulär fahren die S-Bahnen erst wieder ab dem 13. September.
Das Zollernalb-Klinikum schreibt weiter rote Zahlen. Insgesamt haben das Klinikum und seine Immobiliengesellschaft vergangenes Jahr ein Defizit von knapp 15 Millionen Euro eingefahren. Jetzt muss der Kreis erneut einspringen. Julia Kiebitz.
Als Gründe nennt das Klinikum steigende Kosten für Personal, Energie und Material. Außerdem seien die Vergütungen, insbesondere für Krankenhäuser in ländlichen Gebieten, unzureichend. Obwohl die Einnahmen des Klinikums leicht gestiegen sind, konnten die Ausgaben nicht gedeckt werden. Um die medizinische Versorgung sicherzustellen, braucht es deshalb Geld vom Landkreis. Mit neuen Mitarbeiterwohnungen will man Fachkräfte halten und neue für die Klinik gewinnen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute wird es meist freundlich. Wir bekommen viel Sonne und nur lockere Wolken. Temperaturen steigen auf 19 Grad in Bad Marienberg und bis zu 26 in Speyer.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Hitzewellen mit extremer Trockenheit. Sie werden auch bei uns im Sommer immer häufiger. Auch wenn wir aktuell ein bisschen durchschnaufen können, die Dürre bleibt. Daran ändern auch ein paar starke kurze Regenfälle nichts. Damit steigt auch hier im Südwesten die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden. Wie geht man aber damit um? Wie bereiten sich Feuerwehren und Forstbetriebe darauf vor? Wie kann man auch vorbeugen, als Waldbesitzer, aber auch als Waldbesucher? Diesen Fragen gehen wir diese Woche in unserer SWR aktuell Serie nach. Johann Goldammer ist Professor an der Universität Freiburg. Dort leitet er die Arbeitsgruppe Feuerökologie und betreut auch das Global Fire Monitoring Center. Aktuell brennt es ja vor allem im Nordosten Deutschlands recht heftig. Wenn wir jetzt in den Südwesten blicken, da gibt es einerseits die Wälder in der Rheinebene, andererseits den Schwarzwald. Wo liegen da die größten Gefahren?
An der Rheinebene ist es so, dass wir ja klimatisch gesehen dort in der Regel weniger Niederschlag haben, beziehungsweise sich eine Hitzewelle und Trockenheit noch etwas schneller bemerkbar macht als in den Hochlagen des Schwarzwaldes. Und insofern ist es tatsächlich so, dass gerade diese Offenlandbrände, also Brände in Feldern, an Ackerreihen, entlang von Straßen oder durchaus auch entlang vom Gleis besonders häufig vorkommen. Wenn wir dann in den Schwarzwald hochgehen, dann haben wir in der Regel ja noch eine etwas bessere Niederschlagsversorgung. Aber wir sehen gerade im Jahr 2026, vergleichsweise auch 2019, 2020, dass durch das lange Niederschlagsdefizit der Schwarzwald auch brennbar wird.
Als der Naturpark Nordschwarzwald damals geschaffen wurde, gab es ja Kritiker, die unter anderem gewarnt haben, dass durch das Totholz, das in so einem Naturpark liegen bleibt, auch das Waldbrandrisiko steigen könnte. Hat sich das denn bewahrheitet?
Jetzt schauen wir erstmal, worauf sich die Kritik begründet. Das ist dann erstmal der Blick in den Harz oder auch in die Sächsische Schweiz, wo tatsächlich in den letzten Jahren, wo wir dort die größeren Brände hatten, Totholz ein Problem wurde. Auch ein Problem der Befahrbarkeit oder der Betretbarkeit von den Wäldern. Denn man muss immer eins sehen, die Einsatzkräfte müssen jenseits der Straße auch in den Wald rein. Und da fängt das Problem schon an. Und das andere ist, das Totholz selbst kann in dem Moment, wenn es entzündet wird, sehr lange und sehr heiß brennen. Man muss sich das so vorstellen, dass also stärkere Stammdimensionen, also umgefallene, tote Bäume, die durchaus gut für die Biodiversität sind, da finden sich ja jede Menge Käferarten drin, die sonst nicht im Wald vorkommen, dass dann das Feuer diese Stämme ausbrennt. Das dauert sehr lange, dann brennt sich das tief in den Boden rein, erreicht dann auch den Wurzelraum der noch stehenden Bäume. Also da muss man sehen, dass man hier durch eine gute Planung den Wald so gestaltet, dass es nicht überall mit Totholz belastet ist.
Worauf müssen denn die Waldbesitzer besonders achten, wenn sie Brände verhindern wollen?
Es geht primär bei der Risikoverminderung darum, dass Brände sich nicht großflächig ausbreiten. Jetzt muss man mal sehen, wenn man eine Waldlandschaft in Richtung Erhöhung der Resilienz gegenüber großflächigen Bränden aufbaut, dass man dann innerhalb eines größeren Waldbesitzes, das in bestimmten strategisch ausgewählten Positionen, beispielsweise entlang von Straßen, Waldwegen, links und rechts davon, dieses Brennmaterial, was ich beschrieben habe, das feine Brennmaterial, das Totholz entfernt wird, der Wald durchaus auch aufgelichtet wird, sodass die Einsatzkräfte dann einen Brand von diesem Weg oder von der Straße aus leichter und sicherer einfangen können.
Johann Goldammer von der Universität Freiburg. Dort leitet der Professor die Arbeitsgruppe Feuerökologie und betreut auch das Global Fire Monitoring Center. Am Donnerstag hören wir nochmal in dieser Serie und dann geht's um die Hightech-Waldbrandbekämpfung mit Drohnen und Robotern. Morgen spreche ich aber erstmal an dieser Stelle mit Norman Frey. Er ist Bürgermeister von Traisen in Rheinland-Pfalz, wo es ja letztens auch heftig gebrannt hat und Rettungskräfte den Ort wegen des Waldbrands und der Munition im Boden evakuieren mussten. Und Frey hat das hautnah mitbekommen, denn er ist auch Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Jens Spahn ist nicht mehr Vorsitzender der Unionsfraktion. Der Eklat über den Umgang mit Leihmutterschaft hat ihn zum Rücktritt gezwungen. Heute Vormittag tagen dann CDU-Präsidium und später auch Unionsfraktionsvorstand. Da wird es sicher auch um eine potenzielle Nachfolge gehen. Über die Ausgangslage aus dem Hauptstadtstudio Ruth Kirchner.
CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz will die Nachfolge von Jens Spahn zügig regeln, auch wenn er am Sonntagabend im ZDF-Sommerinterview sagte, es gebe keinen Zeitdruck. Traditionell haben die Parteichefs von CDU und CSU das Vorschlagsrecht für den Posten des Fraktionschefs. Gewählt wird er von den Bundestagsabgeordneten beider Parteien. Als Nachfolger von Spahn ist unter anderem Kanzleramtsminister Thorsten Frey im Gespräch. Sollte er den Fraktionsvorsitz übernehmen, wäre eine Kabinettsumbildung nötig. Merz sagte, die Neubesetzung der Fraktionsspitze könnte, Zitat, eine Gelegenheit sein, noch einmal über die Aufstellung der Bundesregierung nachzudenken. Er betonte zugleich aber, dass er hier im Konjunktiv spreche.
Auch Grünen-Chefin Brandner sieht in dem Rücktritt von Unionsfraktionschef Spahn eine Chance für den Bundeskanzler. So hat sie das im ARD-Sommerinterview gesagt.
Eigentlich hat Herr Merz ja jetzt die Chance, sich zu befreien. An sich im Kabinett von allen, die da handwerkliche Schwächen haben und von jenen, die ideologisch verbohrt sind. Das wäre doch jetzt der Moment für Herrn Merz wirklich zu sagen, jetzt tabula rasa, wir gehen jetzt nochmal neu los.
Die Grünen-Chefin Franziska Brandner war das. In Berlin tagen heute also die Unionsgremien. Thema ist jetzt bekannt natürlich, aber das Parlament ist in der Sommerpause und in der sitzungsfreien Zeit im Bundestag hat man dann vielleicht auch Zeit für mehr als nur die harte, trockene Politik. Und der Blick unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann fällt dann in der Mittagspause auch mal auf ganz andere Dinge. Aushänge am Fahrstuhl des Bundestags zum Beispiel.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Politik ist ein hartes Geschäft und da sollte man vorbereitet sein. Was eignet sich besser zum Training der Schlagfertigkeit als, sagen wir, ein Karatekurs? Aushänge im Bundestag laden jetzt ein zum Anfängerkurs. Gelockt wird mit Belastbarkeit, Beweglichkeit, Koordination und Zuversicht. Wenn das nicht mal Schlagworte aus dem Anforderungsprofil für Berufspolitiker sind. Wer also ab September Donnerstagabends auffällig oft nicht erreichbar ist, ist wahrscheinlich in der Sporthalle im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Denn ja, der Bundestag hat eine eigene Sporthalle. Was mich jetzt, da kein Sitzungsmarathon vor mir liegt, dazu veranlasst, mir das restliche Programm der Sportgemeinschaft Deutscher Bundestag e.V. anzusehen. Mach's mit, mach's nach, mach's im Bundestag steht da einladend. Es geht natürlich um Gymnastik. Mit Schwung und Musik. Gut für die Haltung, heißt es. Und auch die kann man ja durchaus brauchen in der Politik. Wem das alles zu hallenlastig ist, der kann im August noch an Radtouren teilnehmen. Zum Beispiel am Oder-Havel-Kanal entlang. Das wäre ja auch was fürs Urlaubsfeeling und man wäre auch schnell wieder zurück in Berlin. Denn wie riet einst der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert den Abgeordneten vor der Sommerpause? Schwimmen Sie nicht so weit raus.
Gedanken von unserer Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann. Außenminister Wadephul reist 4 Tage lang durch Afrika. Seine Reise beginnt im Wüstenstaat Mauretanien im Nordwesten des Kontinents. Die Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte berichtet.
Wichtigste Themen dort: Gespräche über den Ausbau einer Energiepartnerschaft. In Mauretanien herrschen nahezu perfekte Bedingungen zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Darüber hinaus gibt es gemeinsame Projekte zur Extremismusprävention. Mauretanien ist mit seiner Lage und einem 750 Kilometer langen Küstenstreifen Teil einer NATO-Partnerschaft. Das Land, fast dreimal so groß wie die Bundesrepublik, hat lediglich knapp 5 Millionen Einwohner, beherbergt aber derzeit über 320.000 Flüchtlinge aus dem benachbarten Mali. Der letzte Besuch eines deutschen Außenministers dort liegt über 20 Jahre zurück.
Großbritannien bekommt heute wohl den 7. Premierminister innerhalb von 10 Jahren. Am Freitag hatte die Labour-Partei Andy Burnham zum Nachfolger von Parteichef Starmer gewählt. Mit dem Vorsitz der Regierungspartei ist auch das Amt des Premiers verbunden. Aus der Nachrichtenredaktion Heike Lüttich.
Zunächst wird der bisherige Premier Starmer offiziell seinen Rücktritt erklären. Den hatte er schon im Juni angekündigt. Dann ernennt König Charles dessen Nachfolger Burnham und beauftragt ihn damit, eine neue Regierung zu bilden. Anschließend wird der neue Premier zu seinem Amtssitz in der Downing Street No. 10 fahren und eine Rede halten. Im schon bekannt gewordenen Manuskript heißt es, er wolle dem Land mehr Luft zum Atmen bei finanziellen Entscheidungen verschaffen. Schon in seiner Antrittsrede als Parteichef hatte Burnham Reformen versprochen.
In Ulm wird heute der Schwörmontag gefeiert. Der eigene Feiertag der Donaustadt, den es so nirgendwo anders in Deutschland gibt. Der Schwörmontag erinnert an die mehr als 600 Jahre alte Verfassung der ehemaligen Reichsstadt Ulm. Seit dem 14. Jahrhundert legt das Stadtoberhaupt dabei öffentlich Rechenschaft über die Stadtpolitik ab und erneuert den sogenannten Schwörbrief. Auf der Donau findet das traditionelle Nahbader statt. Dabei treiben bunt geschmückte Boote, Flöße und Schlauchboote den Fluss hinunter.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.